D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Armin Himmelrath am Mikrofon einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und hier in der Runde sitzen schon Rachel Gessert aus unserer Online-Redaktion.
Hallo,
Rachel.
Guten Abend.
Du hast deinen Sohn Levin mitgebracht. Hallo Levin, guten Abend. Du bist 8 Jahre alt?
Ja.
Ja, und du bist dabei, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, von dem du vielleicht uns ein bisschen was erzählen kannst. Ich kann dich gar nicht sehen, du sitzt so hinter dem Monitor. Ich muss hier, glaube ich, gleich nochmal umbauen. Machen wir gleich, während wir reden. Wir wollen reden über Stress. Über Stress, den auch Kinder schon haben, bis hin zum Burnout-Syndrom. Und zu uns gekommen ist Christina Wulff, sie ist Psychotherapeutin in Köln und beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Guten Abend, Frau Wulff.
Schönen guten Abend.
Wie schlimm ist es denn mit dem Stress bei Kindern? Oder anders gefragt, wie gut läuft Ihre Praxis?
Naja. Also wie schlimm ist es, schwierig zu sagen, weil es eigentlich ein Thema ist, was so richtig ins Bewusstsein erst in letzter Zeit kommt. Aber man hat so den Eindruck, eigentlich ist es schlimmer, als man so denkt. Denn bei uns rufen mittlerweile tatsächlich auch Jugendliche an, die fragen, ob sowas wie Burnout oder sie hätten davon gehört, ob sowas auch schon in ihrem Alter gibt. Also da mehren sich, sagen wir mal, so die Zeichen, die wir erleben und es mehren sich auch die Zeichen in der Presse, dass das mittlerweile eine größere Öffentlichkeitspräsenz hat. Und dann ist es ja in der Tendenz meistens schon immer ganz schön dicke, wenn es mal da landet sozusagen.
Was heißt das ganz schön dicke? Wie geht es jemand, der bei Ihnen anruft? Das ist ja wahrscheinlich schon ein gewisser Vorlauf der Geschichte dann, ein gewisser Leidensdruck. Die rufen ja nicht an, wenn sie das Gefühl haben, auch diese Woche habe ich viel zu tun.
Nee. Da kann man nicht von ausgehen. Also normalerweise landen in allem, was mit Psycho anfängt, in unserem Land schon erstmal nur Leute, die richtig, richtig unter Druck stehen. Das sind schon eigentlich Jugendliche, die das Gefühl haben, ich mag morgens nicht mehr aufstehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das alles irgendwie hinkriegen soll. Ich habe das Gefühl, also neulich war eine Jugendliche bei mir, die ich gefragt habe, wann kannst du dich denn entspannen? Und hat sie gesagt, nachts. So, also ne, die das Gefühl haben, sie können nicht mehr runterkommen und sie wollen eigentlich morgens sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und nicht aufstehen. Und das ist, sagen wir mal, ja für jemanden, der so 16 Jahre ist, nicht so typisch.
Was sind denn typische Ursachen? Warum kommt es zu so einer Situation bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, das ist natürlich immer abhängig, wie das bei uns so ist, vom individuellen Fall natürlich. Es sind ganz bestimmte Szenarien, in denen Kinder, Jugendliche leben, die für Stress sorgen. Aber darüber hinaus kriegen wir schon auch immer häufiger die Rückmeldung auch von Kindern, Jugendlichen, die bei uns nicht wirklich deshalb gekommen sind, sondern vielleicht aus ganz anderen Gründen, dass sie sich durch lange Tage in der Schule, durch viel Leistungsansprüche, aber auch durch viel Hektik einfach so im Alltag, das kennen wir als Erwachsene ja auch, dass man das Gefühl hat, man macht nicht mehr nur eine Sache, sondern macht am besten irgendwie drei auf einmal, davon einfach ordentlich unter Druck fühlen und auch unter Druck fühlen, weil sie nicht so ganz wissen, was wird mit mir später und sich viele Sorgen machen um die Zukunft, ums Geld verdienen, kriege ich einen Job. Also was ist, wenn
ich jetzt... Da denken auch schon 16-Jährige dran?
Da denken auch schon 8-Jährige dran mittlerweile. Also
8-Jährige?
Das ist vielleicht...
ist das bei dir auch so, Levin? Nee, schüttelst den Kopf. Du denkst noch nie ans Geld verdienen?
Nee, überhaupt nicht.
Woran denkst du denn?
Was morgen vielleicht ist, aber sonst nicht.
Das ist ja eigentlich wahrscheinlich ganz
das
gesund.
Das ist super. Super.
So
genau,
muss das
so soll es sein.
Genau. Ja, Sie waren aber gerade dabei zu erzählen. Ja.
Ja, also manchmal ist es halt nicht so und es gab jetzt eine große Umfrage, da kann man es dann auch nicht nur vielleicht an Einzeleindrücken, die wir in der Praxis haben, sehen, sondern es gab eine sogenannte Elefantenkindergesundheitsstudie, die sich das angeschaut hat und die haben eine Quote von über 50% bei der Frage, wie häufig fühlst du dich gestresst? Da sind sie bei oft und sehr oft bei über 50%. Und das waren Kinder zwischen 7 und 9 Jahren. Und zwar 5000 Stück. Also das ist schon relativ, eine ganz gute Stichprobe, wie der Statistiker sagen würde. Da kriegt man schon ganz gute Ergebnisse, die jetzt nicht nur irgendwie für einen bestimmten ausgesuchten Teil der Bevölkerung sprechen. Und dann, das fand ich sehr interessant, hatten sie noch eine Frage, die lautete, wie oft oder würdest du dich gerne häufiger entspannen oder hättest du gerne häufiger mehr Zeit, um dich zu entspannen? Und da waren auch über 50%, die gesagt haben, ja, möchte ich haben. Also auch über der, naja, vielleicht manchmal Kategorie lagen. Und das sind bei 7- bis 9-Jährigen natürlich schon auch sprechende Zahlen.
Erschreckt Sie das?
Ja, schon. Also Sie haben ja vorhin gesagt, wie läuft die Praxis? Also klar, wir leben natürlich in der Praxis davon, dass es Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen gibt. Aber ich sag mal, wir haben mit unserem Kerngeschäft genug zu tun und auch genug Arbeit. Und das ist schon was, worauf wir gucken und uns auch seit einiger Zeit mit beschäftigen und denken, da läuft's überhaupt nicht gut. Denn das macht ja auch die Ressourcen einer Gesellschaft langsam und stetig zunichte. Denn diese, man sieht es auch bei Daten von Krankenkassen, dass die Quote derjenigen, die aufgrund psychischer Erkrankungen, und da stehen Depressionen weit vorne, und da es die Diagnose Burnout nicht gibt, fällt die unter Depressionen. Also da sind jetzt nicht nur Burnout-Kandidaten dabei. Aber das ist mittlerweile immer früher und auch die Ausfalltage und die Fehlzeiten sind auch mittlerweile in der Gruppe der zwischen 20- und 30-Jährigen rasant nach oben gegangen. Also da hat man so den Eindruck, das rückt einfach immer weiter nach vorne im Alter. Und das ist bedenklich.
Also ich meine, die Frage, wünscht man sich mehr Zeit zum Entspannen oder so, das ist natürlich, finde ich, jetzt auch eine Frage, die eigentlich ja fast jeder von uns mit Ja beantworten würde, oder? Die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig oder auch oder eben Kinder. Also ich meine, wenn ich jetzt meinen Sohn frage, ob er auch mehr Zeit zum Spielen haben möchte mal, was würdest du dann sagen?
Ein bisschen mehr schon.
Ein bisschen
aber
mehr schon?
Nicht so viel mehr.
Nicht
weil
viel,
dann
viel
wird
mehr?
Langweilig.
Ah, okay.
Dann wird es einfach langweilig, wenn man zu lange frei hat.
Okay.
Das ist auch nicht gut.
Ja. Was machst du denn in deiner Freizeit am liebsten, Levin?
Lesen.
Ja? Was liest du gerade?
Ich habe nicht bestimmte Bücher, weil ich die Dicken, die ich schon lesen darf, alle durch
habe. Ah, ein bisschen näher ran.
Die verbietet mir nämlich immer Harry Potter 3 zu lesen.
Ehrlich?
Ja, und 2 und 1 habe ich schon durch.
Du bist jetzt 8, ne? Ja, meine Kinder haben Harry Potter 3, glaube ich, aber auch erst mit 9 gelesen.
Ja. Also obwohl, wenn ich jetzt so aus der Erwachsenensicht, ich sehe schon, sagen wir mal zum Beispiel, dass wenn er jetzt aus der Schule kommt, er ist eben 8 und da müssen die ja schon einigermaßen lange stillsitzen auch, dass dann und sich auch konzentrieren, dass dann schon auch so eine Phase ist, wo erstmal Bewegung gefragt ist und auch so ein Spiel gefragt ist. Ne? Du spielst auch ziemlich gerne mit Playmo, ne? Also soll jetzt keine Produktwerbung sein, sondern einfach Rollenspiele spielen, wo man was anfassen kann und so, ne? Und dass ich das so wahrnehme, dass er sich dabei auch entspannt. Also dass er oft eine Stunde erstmal in sein Zimmer geht, erstmal spielt und dann kommt er mal wieder irgendwann raus und will mal wieder Kontakt haben, so, ne? Aber so, das sehe ich so als sein Abschalten vom Tag, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch von anderen Müttern aus der Schule schon gehört, dass eben diese Phase, die Kinder, also mein Sohn ist auch in der Ganztagsschule und ich hole ihn also nachmittags ab normalerweise und dann sind die Hausaufgaben normalerweise schon erledigt. Er hat also dann Zeit zu spielen bis zum Abendessen, aber so wahnsinnig viel ist das ja auch gar nicht mehr an Zeit, was da überbleibt. Und das eben von anderen Müttern habe ich auch schon gehört, dass da eben, dass die dann noch mit ihren Kindern nochmal Hausaufgaben machen müssen, weil die das irgendwie nicht geschafft haben in der Zeit, in der Schule oder weil die mit irgendwas Probleme haben, nicht zurechtkommen. Und dass dann eben diese Spielzeit, die dann noch bleibt bis zum Abendbrot, also immer mehr zusammenschrumpft für das Kind, ne? Weil dann eben noch mal eine Stunde weg ist.
Ich hatte neulich bei einer Veranstaltung ein Gespräch mit einer Schulleiterin, die sagte auch, also sie hat mal umgerechnet, wie viel eigentlich so ein Ganztagsschule an einem Gymnasium in dem Fall an Zeitaufwand für so ein Kind bedeutet und die kam, glaube ich, auf 39 Stunden, also 39 Zeitstunden, nicht Schulstunden, 39 volle Stunden, das ist so viel wie ein richtiger Job und da ist halt noch nichts außerhalb der Schule mit eingerechnet, also kein Sportverein, keine Musikschule, nichts, ne?
Das ist schon ziemlich viel. Na gut, in der Grundschule ist das ja Gott sei Dank noch ein bisschen anders. Ne? Da ist der Unterricht sozusagen bis mittags und nachmittags sind dann meinetwegen so AGs oder auch Sportangebote und so, was man schon so als Freizeit bezeichnen kann.
Ist denn, Christina Wulff, dieser Schulfaktor sozusagen der größte Stressfaktor, der da mit reinspielt? Oder sind es eigentlich die Eltern, die natürlich das Beste wollen für ihr Kind und es bei 24 pränatalen Englisch-, Spanisch- und Griechisch-Kursen möglichst schon anmelden? Und also da kommen ja wahrscheinlich so ganz viele Ebenen zusammen, ne?
Ja, also ich würde sehr vorsichtig sein. Sag mal, Schulschelte ist an der Stelle natürlich leicht. Wir haben G8, wir haben einen Ganztag und da ist es natürlich leicht, das da alles zu lassen. Ich glaube, dass es der Sache überhaupt nicht gerecht wird. Ich denke, das ist ein Faktor. Es ist ein Faktor, der die Zeiten verkürzt. Es ist aber sicherlich auch die Frage, in dem Rest der Zeit, wie viel Entspannung ist denn da möglich? Und das ist auch was, was einfach immer weniger wird. Und auch das ist nicht nur durch ehrgeizige Eltern verursacht, sondern es ist auch einfach schlicht und ergreifend dadurch verursacht, dass die Eltern ja in der Welt, in der sie leben, auch irgendwie klarkommen müssen. Das heißt ja auch ein Alltagsmanagement vonstatten gehen muss. Und dieses Alltagsmanagement ist halt auch oft viel und stressig. Und es gibt halt Familien, die sich mit ihren Kindern im Auto austauschen, weil sie von A nach B fahren, um den einen dahin zu bringen, um die andere dahin zu bringen. Und ich glaube auch, dass man vorsichtig sein muss, so bei den Eltern immer so einen Ehrgeiz zu sehen. Ich glaube, dass es ganz oft eher eine Verunsicherung ist. Also eine Verunsicherung in dieser Frage, mein Kind muss sich qualifizieren, und da haben wir so das Gefühl, da schaukeln sich auch ganz gut der Bereich Schule, der Bereich Freizeit, die Eltern gegenseitig quasi auf. Man hat immer mehr den Eindruck, und das kommt auch bei den Kindern so an, die müssen sich eigentlich immer früher wie wild qualifizieren, damit sie später überhaupt mal irgendwie eine Chance haben. Und das ist so ein Denken, was sich, glaube ich, gesamtgesellschaftlich so langsam reinwabert in die Köpfe. Und das ist natürlich was einfach Angst macht. Und das macht den Eltern Angst und das macht den Schulen auch Angst. Die stehen ja auch unter dem Druck, die Kinder bestmöglich qualifizieren zu müssen. Das ist so ein ganz blöder Teufelskreis, aus dem keiner im Moment so richtig raustritt oder rauskommt. Und von daher glaube ich nicht, dass man nur sagen kann, das ist jetzt der Zeitfaktor, es ist der Schulfaktor. Da greift alles ineinander. Und ich glaube, am allerschlimmsten ist so dieser gesamtgesellschaftliche Eindruck von, da muss Qualifikation passieren, die müssen bestmöglich vorbereitet sein. Und das kommt bei den Kindern mit Angst an, vielfach.
Heinz Buda hat das die Bildungspanik genannt in seinem Buch, Der Soziologe. Das ist, glaube ich, beschreibt das wahrscheinlich ganz gut.
Ne? Ja. Also ich habe das auch mal beim Kollegen gehört, dass der also dann seinen Kindern bei einer schlechten Note irgendwie gesagt hat, ja, also wenn du so weitermachst mit so einer Note, da kannst du dann aber nicht das und das werden. Oder du kriegst dann keinen Job, wo du viel Geld verdienst. Was ich eigentlich eine ganz furchtbare Bemerkung eben fand. Weil erstens eben... wenn man nach einer schlechten Note eben schimpft, motiviert es ja nicht unbedingt, sich dann weiter anzustrengen und das irgendwie besser zu machen. Und dann eben so diese Perspektive, ich brauche eine gute Note, um hinter einen Job zu haben, wo ich viel Geld verdiene, fände ich persönlich jetzt auch eine völlig falsche Zielsetzung. Ne?
Wobei diesen Ehrgeiz, das kann ich schon auch nachvollziehen als Vater. Also ich weiß, dass natürlich dass das funktioniert. Nicht jetzt ums Finanzielle drum, sondern einfach, dass die Optionen da sind. Die Optionen möglichst lange offen halten. Das ist eigentlich so das, was ich mir natürlich erhoffe. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn du den bestmöglichen Bildungsgang hinkriegst. Ne?
Ja, aber eigentlich sollte es eher darum gehen, zu gucken, während dieser Schulzeit zu gucken, wo sind denn die Interessen von meinem Kind und
die Chance bietet doch Schule in der Regel gar nicht.
Ja, aber man sieht ja sein Kind auch noch außerhalb der Schule.
Ja, klar.
Ne?
Ja, klar.
Also man sieht ja, ist es vielleicht eher handwerklich begabt, ist es eher ein Kommunikationstyp, liest es sehr gerne oder fällt ihm das sehr schwer, sich schriftlich oder mündlich auszudrücken oder was auch immer, oder wo sind seine Interessen? Das ändert sich natürlich auch, klar, natürlich. Möchte man jetzt nicht, dass es, weiß ich nicht, überhaupt keinen Abschluss hat oder so. Aber eigentlich sollte es ja darum gehen, ihm diese Wahl oder diese für ihn selber das entdecken zu lassen, wo er eigentlich hin will oder sie. Ne? Und das zu unterstützen und nicht von da zu gucken, was denke ich, was für das Kind das Beste ist. Oder
so. Aber wie viel kann ich mich tatsächlich davon freimachen in so einem gesellschaftlichen Umfeld? Das finde ich ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also wie viel schaffe ich das wirklich, da sozusagen solchen Idealen auch zu folgen und eben nicht zu sagen, ja, ich gebe den Druck weiter, den ich letztlich ja auch erlebe. Ne?
Ich glaube, dass es wichtig ist, wieder ein bisschen Vertrauen da rein zu finden, dass Kinder schon ihren Weg machen. Also das hört sich jetzt vielleicht so banal an, aber ich kann das schon für meine Kindheit und Jugend sagen, da hat sich, glaube ich, kein Mensch Gedanken darüber gemacht. Also,
und Sie sind trotzdem was Ordentliches geworden.
Ich bin trotzdem was Ordentliches geworden, genau, sogar promoviert, ja, ja, so kann es kommen. Und wir sagen das immer in der Praxis, also meine Kollegin, Frau Adrian, die hat einen Ausbildungsberuf und ist dann über einen Job, den sie so nebenher gemacht hat, eigentlich dahin gekommen, dann Psychologie zu studieren. Und also manchmal ist es tatsächlich auch nicht der gerade Weg, der zum Ziel führt. Und das ist bei Kindern auch so. Und das verliert man so aus dem Blick. Und dazu kommt auch noch in unseren Augen, dass Persönlichkeitsentwicklung Zeit braucht. Also kein Kind, kein Jugendlicher kann eine Persönlichkeit entwickeln, wenn die Wege dicht sind, wenn die Räume eng sind, wenn die Räume zu sind. Dann wird das alles mit der Persönlichkeitsentwicklung ganz schwierig. Und wenn die nicht selber rausfinden, was sie wollen, dann ist es eigentlich immer ein Problem. Also selbst, wir kennen ja diese alten Geschichten, ne? Vater, Arzt oder keine Ahnung, Eltern immer schon, Juristenfamilie, ich weiß es nicht. Und Nachkömmlinge müssen das auch alle werden. Das klappt ja nun auch nicht immer. Also es geht ja viel darum, auch seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und wie soll das funktionieren, wenn ich mich in einer Welt bewege, die mir permanent vorschreibt, was ich machen soll und mir keinerlei Zeit lässt, also auch die Normen vorschreibt. Leistung ist gefragt, Qualifikation ist gefragt, und mir vorschreibt, auch was ich machen muss, keine Zeit mir zu lassen, mich zu entwickeln. Ich war mittags zu Hause früher und dann hat man keine Ahnung was gemacht, aber in dem keine Ahnung was, das ist bei Jugendlichen nicht anders als bei Kindern im Sandkasten. An der Stelle vielleicht, das ist sowas, da fällt mir das auch oft so auf. Ich war im Urlaub mit meinem Mann und wir waren in einem Café, guckten so aus dem Fenster und da war so ein Buddelkasten. Also einfach, damit die Kinder da nicht irgendwie im Café die ganze Zeit sitzen müssen. Und da war eine erwachsene Frau mit einem kleinen Kind. Ob das nun ihr Kind war, weiß ich nicht. Kind vielleicht so 2 Jahre, so ein typischer Toddler, so viel ab und an nochmal um. Und dann hat er irgendwie sowas gecrossed, wie wir sagen bei mir zu Hause. Also man weiß ja nicht, was die so machen mit 2. Die machen ja so irgendwas. Und dann hat sie immer wieder an ihn herangetragen, dieses Förmchen und dass man das auffüllt und dass man das dann umdreht. Und also wo das jetzt mag man jetzt für übertrieben halten, aber wo sich in immer mehr Bereichen sowas zeigt, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, Kinder und Jugendliche einfach mal machen zu lassen. Also ohne direkt zu sagen, aber das ist der Weg, der eigentlich der beste ist. Und klar, das haben Eltern auch immer schon gemacht, aber ich habe das Gefühl, diese Räume werden immer geringer, weil die sich immer länger in Institutionen aufhalten, weil die immer länger umgeben sind von Erwachsenen, die ihnen sagen, so und jetzt gehst du hier am besten rechts und da gehst du am besten halb links, weil das ist der Weg, der dich irgendwo zum Erfolg führt. Und das ist einfach ein Problem.
Die Psychotherapeutin Christina Wulff ist heute bei uns in der Redaktionskonferenz zu Gast und wir reden gleich weiter darüber, was es mit Stress und Burnout bei Kindern und Jugendlichen auf sich hat. Und so ein bisschen haben wir jetzt ja auch schon angedeutet, in welche Richtung vielleicht Strategien gehen könnten, wie man trotz des Drucks von außen aus der Gesellschaft damit umgehen kann. Jetzt haben wir natürlich Sie auch gebeten, eine Musikliste mitzubringen aus dem Plattenschrank. Nicht alles haben wir erfüllen können, aber als erstes haben wir hier Adelaide werden Sie gleich werden ich hören. Gesang, das ist nicht meine Musik, aber von Beethoven gut, aber das ist Ihre Musik. Ja, erzählen Sie uns ein bisschen was dazu.
Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingssänger oder vielleicht mein Lieblingssänger. Ich weiß nicht, von wem Sie es jetzt interpretiert haben.
Sehe ich hier gerade auch nicht.
Fritz Wunderlich hatte ich mir eigentlich gewünscht.
Ja, genau, haben wir geschafft.
Genau, also über den geht es eigentlich eher. Und das war das Lied, was ich gehört habe als allererstes und gedacht habe, oh Mann, da muss ich mehr von haben.
Fritz Wunderlich mit Adelaide. Jetzt habe ich es gelernt. Schönes Stück, ja. Christina Wulff ist bei uns Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin.
Ja,
und
stimmt,
wie die ganzen
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, das
Sachen ist noch länger. Ja. Genau, wir reden über Stress und gerade während die Musik lief, Levin, hast du erzählt, wie du das so in der Schule schon mal erlebt hast.
Ja, dass einer meiner Mitschüler halt so viel Schlechtes in der Schule hat, dass ich dann einfach darüber nachdenken müsste, aber...
Wenn das bei dir auch so wäre.
Ja, aber er macht es einfach nicht. Mhm. Ich habe ihn noch nie gesehen, dass er irgendwie über was nachgedacht hat, außer im Unterricht. Aber ich müsste, wenn ich sowas hätte, halt auf dem Zeugnis oder bei Tests, ich müsste einfach darüber nachdenken. Mhm. Jeden Tag.
Kann ich gut verstehen.
Das würde dir Kummer machen.
Mhm. Und ich würde halt nachdenken, woran das liegt und wie ich es wegkriegen kann und schaffen kann, besser zu werden. Und so.
Wir haben dazu, Rachel, auch Meldungen.
Ja, inzwischen haben sich einige gemeldet. Einige, die das Problem noch nicht so sehen und andere, die kritische Gedanken dazu haben. Also zum Beispiel schreibt Christel Opeka, das Burnout, der müsste ja auch nichts damit zu tun haben, also mit, dass man zu viel Arbeit, zu viel Stress im Sinne von zeitlichem Stress hat, sondern es könnten ja auch Schicksalsschläge sein, die Stress auslösen, zum Beispiel der Tod eines Elternteils, zum Beispiel auch Armut, wenn man in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt, vielleicht im Gegensatz zu Familien, denen es sehr gut geht, oder die Überforderung des Kindes durch die Eltern, also mehr emotionaler Stress. Was sagen Sie dazu? Spielt das auch eine große Rolle?
Ja, also die Rolle hat es immer schon gespielt. Solche Faktoren gab es natürlich immer schon, vielleicht früher sogar noch mehr. Sicherlich durch auch häufigere Todesfälle zum Beispiel, sicherlich mehr Stress dieser Art. Was man aber sieht und was einfach auffällig ist, ist, dass Kinder und Jugendliche in Studien schon auch einen Druck im Alltag, vor allen Dingen durch die alltäglichen Probleme angeben. Also man hat auch lange Zeit immer diesen sogenannten Lebenskrisen, wo im Psychologen-Fachterminus einfach solche Dinge wie auch Pubertät mit gemeint sind, also so Entwicklungsaufgaben, Übergänge, Schulübergänge, aber eben auch Pubertät oder sonstige Entwicklungsaufgaben oder eben auch Krisen, wie genau solche Dinge, Tod eines Elternteils oder Tod auch von Großeltern, also nahen Kontaktpersonen. Aber die geben eben ganz viel und zu größeren Anteilen oder zumindest zu genauso großen Anteilen eben auch diesen Alltagsstress an. Und da stehen Streit, Schule und dann wechselt das so ein bisschen, was so danach kommt. Das ist dann je nach Studienlage ein bisschen unterschiedlich, aber die stehen schon weit oben. Und in der Studie, die ich vorhin erwähnt habe, von den 7- bis 9-Jährigen, da war auch ein Prozentsatz, der genauso hoch war wie für Ver- und Gebote. Also was ja so klassisch, würde man sagen, Kindern viel Stress macht, dass sie was dürfen, nicht dürfen. Genauso hoch war Hektik angegeben von zwischen 7- und 9-Jährigen. Also das so, ne? Also wie gesagt, ich will überhaupt nicht dafür mich aussprechen, dass es diese anderen Lebenskrisen und emotionale Dinge keinen Stress auslösen. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Aber der andere Stressfaktor wird, so wie es aussieht, größer. Und das ist einfach ein Punkt, auf den ja, man gucken sollte.
Haben Sie denn das Gefühl, das wird ausreichend diskutiert? Also jetzt da, wo man möglicherweise Entscheidungen treffen könnte? Oder gibt es eigentlich gar nicht so die Stellschrauben, sodass wir im Grunde, wir alle machen die Gesellschaft aus, wir bilden die und wir bilden dann eben auch diese Druckfaktoren?
Also noch wird es nicht viel diskutiert, würde ich sagen. Also man kann zwar mittlerweile sehen, dass es so in der Presse mehr auftaucht, aber tatsächlich eher so im höheren Bildungsbereich, sagen wir mal. Die Mittelschicht hat, es gibt eine schöne Studie, Eltern unter Druck, von der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2008, die sich so ein bisschen angeguckt hat, was macht eigentlich Stress und wo man sieht, dass die Mittelschichtfamilien deutlich unter deutlich mehr Druck stehen als früher, weil die versuchen, da zu bleiben, wo sie sind sozusagen, mhm, und nicht abzurutschen, in Anführungsstrichen. Und das sind so Faktoren, so richtig diskutiert wird das in meinem Erleben jetzt nicht.
Also ich denke auch, das liegt ja sicher auch daran, dass inzwischen eben fast die Norm ist, dass beide Elternteile arbeiten oder jedenfalls wesentlich größer Prozentsatz als jetzt noch eine Generation vorher. Und sehr viel natürlich auch dieser Stress bei den Frauen liegt. Ja, ja, sehr viele Alleinerziehende, die Beruf und Frauen zusammen, Beruf und Erziehung zusammenbringen müssen und dadurch in einem oft sehr, sehr engen Zeitkorsett sind, ne, dass sie auch nicht einfach so mal entspannt aufbrechen können, also ebenfalls im Alltag kaum Möglichkeiten haben, da so völlig rauszugehen. Und wo ich das zum Beispiel wahrnehme, dass oft noch in der Schule so diese alten Strukturen sehr lange vorherrschen. Es gibt dann noch so Ansprüche oder so Sachen wie, ja, die Mütter könnten doch mal das und das machen. So, wo, als würden wir alle noch zu Hause sitzen und die Väter würden das Geld nach Hause bringen und wir hätten eigentlich den ganzen Vormittag nichts zu tun und könnten jetzt mal den Kuchen backen oder das und das machen und das so in die Gemeinschaft mit einbringen. Also so eine Vorstellung, wie es einfach vielleicht bei meiner Mutter noch so war. Ja, die war zu Hause, als wenn wir Kinder nach Hause kamen. Aber wo ist das heute noch so? Ne?
Es gibt ja einige kritische Stimmen auch, die sagen, dieses Burnout, das ist völlig übertrieben. Also bei Kindern, das kann es eigentlich gar nicht geben. Ne?
Ja, also im Netz, ja.
Genau, also jetzt nicht generell, sondern die sich bei uns gemeldet haben.
Genau,
jetzt.
Genau. Also Jim Kurt meint zum Beispiel, das wäre ein Luxusproblem. Oder jemand anders sagt, sein Hamster hätte auch Burnout. Also es gibt schon Leute, die offensichtlich sich mit dem Thema noch nicht befasst haben oder das für übertrieben halten. Es gibt aber auch eben Stimmen, die sagen, naja klar, bei PISA und G8, für die Generation ist es jetzt echt schwierig. Man hat nur noch 12 Jahre zum Beispiel fürs Gymnasium. Also das sind ja oft so Mittel-Oberschicht-Kinder, die dahin gehen und die jetzt da, also in diesem Ganztag, da bleibt was auf der Strecke, sagt Konrad Pfeiffer zum Beispiel.
Jetzt wollen wir ja nicht die ganze Burnout-Diagnose und den Zweifel daran hier diskutieren, das würde zu weit führen, aber kann man das machen? Kann man hergehen und sagen, wir können das tatsächlich auch bei Kindern und Jugendlichen finden, Frau Wolf? Weil das ja eigentlich aus dem Erwachsenenbereich kommt, also dass sich sowas übertragen.
Eine Sache muss ja der ausgebildete Profi in mir dazu sagen, Burnout ist dafür keine Diagnose. Hier. Also das gibt es nicht.
Ja.
Das ist ein Begriff, der was zusammenfasst, was aber keine Diagnose ist in unserem Klassifikationssystem, was wir verwenden. Ehrlich gesagt, ich finde es unter dem Aspekt, ob das jetzt eine Diagnose ist oder nicht, wir arbeiten ohnehin nicht so. Also wenn wir so arbeiten würden, dann hätten wir eine Diagnose, dann könnten wir auch einen Therapiecomputer einschalten oder einen Therapieroboter, der das abspulen würde, was da unter dieser Symptomatik ansteht. Wir sehen, dass Kinder Stress haben und wir sehen, dass Kinder so viel Stress haben, dass das ihre ganze Lebenswelt prägt in dem Moment und ihre ganze geistige Welt prägt. Die da sitzen und sagen, ich kann an nichts anderes denken oder ich habe einfach das Gefühl, ich kann mich nie entspannen. Ob man das jetzt unter irgendeine Diagnose fasst oder nicht und ob das kluge Diagnosen sind oder nicht, das ist ein weites Feld. Aber ich finde, wenn Kinder und Jugendliche sowas zunehmend sagen, dann haben wir ein Problem. Weil wenn die das mit 15, 16 schon sagen, was machen die mit 25?
Da passt sehr schön dazu, was Heiner Harjungs uns hier schreibt. Er sagt, eben ob man das jetzt Burnout nennt oder anders, wenn dieses Problem da ist und es wird leider, er denkt, es ist da, es wird vielleicht jetzt noch ein bisschen unter den Tisch gekehrt, es sollte uns zu denken geben, da die Kinder die Zukunft sind und eben, wie Sie sagen, was soll in dieser Zukunft rauskommen, ist diese Zukunft akzeptabel, wenn eben schon die Kinder krank sind? An diesen Umständen.
Ja, oder zumindest belastet sind. Ne? Also ich bin da sehr dafür, das auch als wirklich fließenden Bereich zu sehen. Also ob wir jetzt eine Diagnose stellen können oder nicht, das lasse ich mal ganz dahingestellt. Also ich rede ja wirklich auch nicht oder wir reden nicht über die Kinder, die jetzt bei uns in der Praxis sind, sondern auch viel über Dinge. Also ich habe es wirklich, man sieht es ja im Alltag. Also man geht in den Drogeriemarkt und es ist eine halbe Wand mit Pillen für Kinder, die irgendwie lernen und Konzentration fördern. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, oder wir haben einen Klassiker an Traubensaft, den es immer schon gab und der jetzt plötzlich nicht mehr nur mit der Marke heißt, sondern plötzlich lernstark. Also das reagiert ja auf was da ist. Also ich finde, wenn die Industrie irgendetwas schafft, dann schafft sie das, weil sie erwartet, dass das verkauft wird. Ja, oder wenn man sich Zahlen anguckt, genaue Zahl weiß ich nicht, aber wie Lerninstitute aus dem Boden geschossen sind. Das ist ja ein Angebot, was eine Nachfrage bedient. Und wenn diese Nachfrage nicht da wäre, dann würde sich der Drogeriemarkt das nicht ins Regal stellen. Das ist ganz simpel. Und es ist aber da. Also muss es auch irgendwo da sein. Und ob das jetzt alles Dinge sind, die zu irgendwelchen Diagnosen führen, aber es manifestiert sich in der Gesellschaft. Und das ist, finde ich, ein Problem.
Wie man darauf reagieren kann, was man vielleicht auch machen kann in der Familie. Kleine Schritte, die aber gehen. Darüber reden wir gleich weiter. Richard Galliano mit dem Liber Tango, auch aus ihrem Plattenschrank.
Ja, der Galliano ist da einige Male vorhanden, ja. Der macht das ganz gut mit seinem Akkordeon oder mit seinen mehreren
Akkordeons, Akkordeonisten.
Bandonionen und Akkordeons, genau. Ich weiß es nicht.
Sie haben den auch schon im Konzert gesehen?
Ja, in der Philharmonie war ganz beeindruckend. Der hat echt Stimmung in die Bude gebracht. Hätte ich gar nicht so gedacht, in der sonst ja etwas starr sitzenden Philharmonie.
Ein kleiner dicker Mann mit viel Energie.
Ja, mit ganz viel. Und die Leute, die er dabei hatte, hatten auch nicht weniger.
Wir kommen in der Redaktionskonferenz zu dem, was wir gerne machen, nämlich das Rätsel Aerobics auflösen, das wir im Laufe des Tages euch ja schon ein paar Mal gestellt haben.
Ja, genau. Heute war die Kategorie wieder sauschwer, also ein besonders schweres Rätsel. Da gibt es dann auch was Besonderes zu gewinnen, nämlich ein USB-Stick, wo DAB Plus drauf ist, dass man also Digitalradio auch ohne Internet hören kann. Und da bewerben sich dann immer sehr, sehr viele. Einige haben sich auch beschwert, das wäre eigentlich gar nicht so schwer. Einige haben auch nur einen Teil der Lösung herausgefunden.
Es wahrscheinlich die, die sich beschwert haben.
Zum Teil, ja. Es setzte sich nämlich heute aus mehreren Begriffen sozusagen zusammen, das Lösungswort. Und darauf kommen konnte man, wenn man bei dieser Szene, die wir jetzt hören, genau zuhört und nachdenkt.
Aerobic. So schwer.
Boah, jetzt halt doch mal still, Schatz, sonst krieg ich die nie hin.
Das sagst du so einfach. Trag du doch mal so ein enges Teil.
Jetzt stell dich nicht so an. Du musst sie einmal im Jahr tragen. Das wirst du überleben.
Nicht, wenn du mich gleich erwürgst.
Boah, dann zappel halt nicht so rum. So viel Übung habe ich jetzt auch nicht damit. Warum hast du dir denn keine fertige gekauft?
Ach, wie bescheuert sieht das denn aus? Komm, zu meinem edlen Smoking, ich bitte dich.
Och Mist, jetzt hör doch mal auf zu quatschen, sonst wird das hier nie was.
Du quatschst doch die ganze Zeit.
Oh, ich? Jetzt werd mal nicht zickig, ja? Ich tu dir hier einen Gefallen, okay?
Welchen? Sterbehilfe oder was? Das ist doch viel zu eng, was du hier machst.
Oh. Weißt du was? Hier hast du das blöde Ding. Mach's dir doch selbst.
Aua, spinnst du jetzt total?
Ich spinne? Okay, ich zeig dir mal, wie ich spinne. So, weg damit. Siehe unten. Und auf mich darfst du heute Abend auch verzichten. Tschüssikowski.
Wir blicken in große, fragende Augen bei Christina Wulff.
Genau, aber unsere Hörer hatten noch einen Tipp bekommen heute Morgen. Bei der Anmoderation wurde nämlich auch gesagt, es handelt sich um einen lästigen Mitbewohner des Sommers, der im Sommer auftaucht bei uns in den Wohnungen ungefragterweise.
Das ist gemein, das hinterher zu sagen.
Ja. Ist es nur ein Wort? Oder?
Es ist ein Wort, das sich aus zwei Wörtern zusammensetzt.
Also ich dachte Fliege. Aber
Fliege
das
ist schon mal ganz richtig. Ja, Fliege ist richtig. Das haben auch alle. Aber was für eine Fliege?
Es passiert auch was mit der
genau,
Fliege.
Genau, was da muss macht man so die Frau um die mit der Fliege denken. Hinterher?
Oh, das ist nicht meine Stärke. Genau. So was. Nee, weiß nicht.
Hast du es mitgekriegt, was die Frau mit der Fliege macht?
Fliegenklatsche?
Ja, sie klatscht es irgendwo hin, sie schmeißt es irgendwo hin. Sie nimmt die Fliege und schmeißt die Fliege aus dem Fenster. Ja, es war Schmeißfliege.
Oh, sauschwer. Ich finde es sauschwer.
Ja, sauschwer.
Ich finde es sauschwer.
Und jetzt haben wir die richtigen Lösungen, haben wir parat. Und das ist immer so, dass unser Gast die ziehen darf, sozusagen den Gewinner.
Ich werfe mal die elektronische Lostrommel an und Sie sagen einfach irgendwann Stopp.
Genau. Ganz schön. Genau. Stopp. Genau, und jetzt schlägt mein Sohn Levin den Gong. Hau tüchtig drauf.
Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nach Bad Soden an Hagen Pelkner. Er hat die richtige Lösung, Schmeißfliege. Diesmal musste er es nur dreimal hören, schreibt er. Letzte Woche war es nur zweimal, bis mir ein Licht aufging. Also es war vielleicht doch sauschwer, aber ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Hagen.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, Glückwunsch. Der Gewinn, der DAB Plus Stick geht nach Bad Soden, macht sich auf den Weg per Post. Super. Und immer schön weiter miträtseln. Sehr gut. Ja, dann kehren wir zurück zu unserem Hauptthema des heutigen Abends. Sie waren gerade unter Stress ein bisschen, ne, als Sie das lösen mussten.
Ach ja, das kommt ja immer mal vor. Ne? Bitte lösen Sie jetzt, ist ja eine spannende Frage.
Ja, das stimmt. Wir waren oder reden über Stress in der Familie, Burnout-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen, über Stressfaktoren, die einwirken auf den Alltag, viel auch aus dem Alltag kommen, aus ganz unterschiedlichen Quellen. Sie haben das eben schon, Frau Wulff, so ein bisschen ausgeführt. Was kann denn nun so eine Familie machen, um dagegen vorzugehen, um nicht ja, in so Stressfallen reinzurutschen? Man kann ja schlecht die Welt draußen einfach vor der Haustür lassen.
Nee, kann man nicht, auch wenn man sich es ja in bestimmten wünscht. Phasen wie vor Weihnachten immer mal wieder einbildet, aber es klappt ja nicht. Ja, das, was man machen kann, ist halt nicht so Patentrezept A, B, C, alles zusammensetzen, fertig, funktioniert. Da, wo man gesellschaftliches Problem sagen muss, denke ich, kann man auch nur auf der ganzen Bandbreite und mit allen in irgendeiner Form Bewusstheit schaffen und dann auch was verändern, sonst funktioniert es nicht. In der Familie, glaube ich, zu versuchen, sich vielleicht zwei Dinge zu vergegenwärtigen, dass Entwicklung kein linearer Prozess ist. Das ist, glaube ich, was ein bisschen aus dem Blick verloren wird.
Also kein Lehrbuch, Bildungskarriere, die alle gleich einschlagen müssen.
Ja, nicht mal nur Lehrbuch, Bildungskarriere, sondern auch, dass man bei Babys schon alles anlegt, damit es später mal dahin kommt, wo es hin soll. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das Leben so nicht funktioniert. Das liegt an tausenden Faktoren und dass auch Entwicklung nicht so funktioniert. Es gibt so Sprüche und das sind nicht die dümmsten. Aus Fehlern lernt man am meisten. Das sind nicht mehr Dinge, die heute noch so en vogue sind, würde ich mal sagen. Also wenn man Eltern heute sagt, naja, aber wenn man bestimmte Dinge nicht ausprobieren kann und damit auch mal auf die Nase fällt, also sicherlich heißt es nicht, bitte meine Tochter gehe um 2 Uhr nachts alleine durch den Wald und gucke mal, was passiert. Also es gibt natürlich so, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Rechnungen, auf die man aufpassen sollte, aber da wird bei viel kleineren Dingen heute schon gezuckt. Ja, also früher sind die Kinder auch mal vom Baum gefallen, ja, ist der Arm vielleicht mal gebrochen. Aber ne, sie haben erlebt, was können sie? So, jetzt zucken natürlich immer dann an solchen Stellen alle, aber es gab einfach Erfahrungsspielräume und wenn man die enger macht, dann gelingen auch Erfahrungen dieser Art nicht mehr. Also Entwicklung nicht als, ich kann das optimal anlegen und dann geht das optimal linear dahin, wo ich es hinhaben will. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und ein anderer Punkt, den ich sehe, ist zu versuchen, auch wenn so schwierig das sein mag, aber zu versuchen, diese allgegenwärtige Hektik und dieses Drängen auch von Kindern, also wie oft man einfach überall hört, mach mal schnell, komm jetzt schnell, wir müssen da und da hin, wir machen jetzt das und das. Das funktioniert, wir wissen das alle, wenn man mit 2-jährigen Kindern ohne Kinderwagen schnell von A nach B kommen will, funktioniert das nicht, weil die sich hinknien und irgendwas aufheben, von dem man noch nicht mal weiß oder gesehen hat, dass es da liegt. Und ab und zu mal zumindest sich solche Räume zu schaffen, wo man nicht so hetzen und eilen muss. Das ist das eine. Auch vielleicht auf Kosten von Angebot fürs Kind. Einfach mal auch kein Angebot machen. Einfach mal nur da sein. Nur leben sozusagen. Und in dem Zusammenhang glaube ich auch einfach zu gucken, ob man mal, ich will mal so sagen, was Verrücktes machen kann. Also ich glaube, das weiß jeder aus seiner Kindheit, wenn es ab und an mal so plötzliche Freiräume gab oder wenn Eltern mal sowas gesagt haben wie heute, also ich weiß noch sehr genau, dass meine Eltern mich mal morgens geweckt haben und gesagt haben, komm, wir fahren in den Urlaub. Und ich dachte, also ich weiß es heute noch, es hat mich völlig gerockt. Ich weiß nicht, wie alt ich war, keine Ahnung, ich würde mal sagen, irgendwo im Grundschulalter. Und das sind auch so Sachen, die natürlich bei dieser gehetzten Erwachsenenwelt immer seltener vorkommen. Oder dass man einfach mal sagt, so, jetzt schreibe ich dir mal ins Heft, Hausaufgaben heute leider nicht. Und das mache ich einmal im Jahr und dafür gehen wir jetzt ins Schwimmbad. Also, dass Kinder mal erleben, das müssen sie gar nicht jeden Tag erleben, aber dass sie erleben, so, ich kann diese ganze To-Do-Liste auch einfach mal fallen lassen und einfach mal was anderes machen. Dass dieser Raum, diese Möglichkeit überhaupt erfahren wird. Ich glaube, das würde schon viel ändern. Und dass man ihnen nicht vorlebt, man muss es immer alles machen. Immer alles. So, also so eine Absolutheit. Ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen.
Also diese Sprüche, kommen jetzt mach schnell, wir müssen, das kennst du auch von mir, oder?
Ja, hör mal auf.
Ja.
Los, wir müssen, nein.
Ja, und dafür ist jetzt keine Zeit mehr.
Los.
Ja. Also da fühle ich mich auch sofort ertappt und das nehme ich mir auch immer mal wieder vor und scheitere auch immer wieder regelmäßig daran, den Alltag irgendwie stressfreier zu gestalten. Das ist einfach natürlich auch sehr diagonal. Also ich meine, das wird ja mit zunehmendem Alter der Kinder dann auch etwas entspannter. Ich meine, kleine Kinder haben halt überhaupt kein Zeitgefühl und natürlich auch keine Ansprache der Vernunft. Ne? Also jetzt meinem 8-jährigen Sohn kann ich sagen, hör mal, ich muss in einer halben Stunde bei der Arbeit sein. Das versteht er. Er hat zwar dann vielleicht immer noch keine Lust aufzuhören mit dem Spielen, aber er begreift das. Einem 2-jährigen brauche ich das nicht sagen, weil das kann sich ja nichts darunter vorstellen. So nicht. Also diese Ansprüche der Erwachsenenwelt und der Kinderwelt sind da sehr, sehr konträr.
Ja.
Und
ich glaube auch, ja, das ist vielleicht sowas wie, ich versuche jetzt immer irgendwie gesund zu essen. Oder ich habe keine, das sind so Ansprüche, die man dann wieder in der Absolutheit an sich selbst stellt. Ich glaube auch, dass sowas nicht funktioniert. Aber vielleicht mal sowas zu machen wie einen Tag zu gucken, in der Woche gibt es einen Tag, wo es außer der groben Rahmenbedingungen nichts mehr gibt. Also wo man nicht von A nach B muss. Oder also es geht, glaube ich, nicht darum, man kann die Welt nicht verändern und man kann sie nicht anhalten und wir können nicht da alles anders machen, als es das von außen von uns verlangt. Aber ich glaube, sich bewusst zu machen, dass Kinder ab und zu erleben, dass es auch anders geht. Das wird ihnen selbst auch die Möglichkeit verschaffen, wenn sie mit 16 oder mit 17 dastehen und sagen, oh Gott, mir wird das gerade alles zu viel. Vielleicht mal einmal zu sagen, so, und jetzt mache ich mal nichts. Das ist viel, was ich mit den Jugendlichen mache. Ich gucke mir deren Wochenplan mit ihnen an und male irgendwie grün an, wo nichts ist. Also damit man einfach mal sieht, okay, und vielleicht knicke ich dafür auch mal was mir eigentlich wichtig war, was vielleicht auch Freizeitvergnügen war, einfach um mal dazustehen und zu sagen, in dieser Zeit ist gar nichts. Und das überhaupt mal wieder zu erleben. Wir haben schon Jugendliche, natürlich, das sind sehr ehrgeizige, sehr motivierte Jugendliche, aber es gibt Jugendliche, die sagen, aber das ist dann doch ungenutzte Zeit. Und das ist nicht gut, wenn man das als Jugendlicher schon so denkt, weil man braucht Freiräume und wenn man sich diese Möglichkeit nicht schafft, darauf, auf diesen Modus als Erwachsener Rückgriff zu nehmen, dann wird das ganz haarig.
Christina Wulff, Psychotherapeutin, ist bei uns in der Sendung, in der Redaktionskonferenz und schwärmt uns gerade vor von der Faszination grüner und ganz, ganz leerer Stellen im Wochenplan. In grünen Phrasen hören Sie auch Arien, deutsche Arien, Händel haben wir jetzt mal.
Noch sowas.
Noch sowas, genau. Künftiger Zeiten, ihr eitler Kummer, heißt diese jetzt hier von Arlene Auger. Na, da haben wir den Händel ein bisschen abgewürgt, aber nicht so schlimm. Die Redaktionskonferenz mit Armin Himmelrath und mit Christina Wulff bei uns, Psychotherapeutin, die sich um das Thema Kinder, Stress, Jugendliche, Burnout und solche Themenfelder kümmert und sich damit beschäftigt. Aber wir haben natürlich auch wie immer kurz nach 7 die Nachrichten. Anna Driftmeier ist bei uns. Hallo Anna.
Hallo, guten Abend.
Jetzt kann man ja an solchen Tagen irgendwie quasi in die Kiste greifen und so ein bisschen raten. Was war denn so eines der wichtigsten Themen? D-Radio Wissen, würde ich sagen, da haben wir bestimmt auf die Meteoriten geschaut, die heute überall auf der Erde runtergekommen sind.
Selbstverständlich. Ich glaube, da waren wir zwar heute nicht alleine, sondern das war wirklich in allen Medien ein großes Thema. Genau, also da ist ja so ein ganzer Meteoritenregen runtergekommen im Osten von Russland, in der Uralregion. Und in 6 Städten sind wohl ungefähr sämtliche Fensterscheiben kaputt gegangen. 1000 Menschen sind nach neuesten Angaben verletzt durch diese Glassplitter. Und es sind aber die kaputten Fensterscheiben schon alleine, muss man sich mal vorstellen, sind eigentlich da nochmal weitaus schlimmer, als das hier wäre. Denn da sind im Moment so ungefähr minus 18 Grad. Das heißt, die haben schon allein deshalb jetzt richtig Probleme, da irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, dass es den Leuten da gut geht in den Häusern.
Wahnsinn, ja.
Ja, krasse Sache irgendwie, genau. Das war ein Thema. Auch krass finden sich ja viele Leute, ist die Geschichte mit dem Sprinter Oscar Pistorius. Der ist jetzt der Paralympics-Sprinter, der ist jetzt wegen Mordes angeklagt, weil er seine Freundin umgebracht haben soll. Gestern war das noch ein Thema, das wir hier bei No News mit hatten. Also da hat meine Kollegin erzählt, warum wir das nicht gemeldet haben. Da war nämlich alles noch nicht so klar. Da war noch keine Anklage erhoben worden, sondern da war in ganz vielen Zeitungen erstmal zu lesen, er soll diese Freundin erschossen haben, er soll sie mit einem Einbrecher verwechselt haben, das hat die Polizei jetzt aber wieder zurückgenommen. Also es war uns alles noch ein bisschen vage und ein bisschen boulevardesk, deshalb haben wir das nicht gemacht.
Ist es denn klarer heute?
Jetzt ist Anklage erhoben worden, genau. Ja. Und das war dann so ein Grund, warum wir halt dachten, okay, dann machen auch wir als seriöse Nachrichtensendung das quasi. Also in Südafrika, die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen Mordes. Er bestreitet das Ganze, hat wohl auch weinend da gesessen im Gerichtssaal und jetzt müssen eben Beweise gesammelt werden und es muss geguckt werden, was ist daran. Also Fakt ist, dass wirklich viele Leute schockiert sind, dass so ein Sportstar sowas gemacht haben soll. Die Zeitungen sind voll in Südafrika davon, ja, aber
ja, klar.
Ja, ist irgendwie, ist schon eine, auch eine krasse Geschichte.
Auch eine krasse Geschichte. Ja. Kommen wir denn heute ums Pferdefleisch drumherum?
Nein, tut mir leid. Im Gegenteil, das nimmt auch rasant an Tempo zu, das Thema. Und zwar auch in Deutschland sind jetzt immer mehr Produkte, auf die wird jetzt aufmerksam, in denen halt Pferdefleisch drin sein soll, aber Rindfleisch draufsteht. Gerade eben kam noch eine Meldung, Aldi Süd hat 2 Produkte aus den Regalen genommen, und zwar Ravioli und Gulasch mit Pferdefleisch, und auch Lidl hat Tortellini aus dem Programm genommen. Also es geht da wohl insgesamt um 750.000 Tonnen, die diese französische Firma in Rumänien gekauft und dann sozusagen in Europa verteilt hat. Also
die haben ja Rumänien quasi pferdetechnisch komplett leer gekauft. 750.000 Tonnen, ja. Man, wie viele Pferde sind das denn? Wie viel wiegt so ein Pferd?
Ich habe keine Ahnung.
Eine Tonne sind 1000 Kilo,
ne? Eine Tonne sind 1000 Kilo, also ein Pferd ist doch nicht 1000 Kilo.
Nee, vielleicht 200 oder 250 oder so.
Dann hätten wir 4 Pferde für 1000 Kilo, das würde bei 700, wie vielleicht nur 750.000 Tonnen?
750.000, ja.
Mal 4, da sind wir im Millionenbereich an Pferden, da kannst du ja in ganz Rumänien keine Pferde mehr geben, ist ja Wahnsinn.
Wer weiß, wo die dann wiederum herhalten, keine Ahnung.
Ja, das stimmt, das müssen ja nicht Rumänien, die können ja in Holland, Zypern und sonst wo, da gab es ja irgendwie diese ewig
langen in Rumänien verarbeitet, genau.
Die ukrainische Steppe.
Sowas,
genau. Ja, jedenfalls hat die EU sich jetzt eingeschaltet und hat gesagt, wir machen jetzt DNA-Tests in allen EU-Ländern. Also da sollen jetzt im nächsten Monat über 2000 Proben genommen werden, dass man eben guckt aus Rindfleischprodukten, weil steht ja Rindfleisch drauf, und dass man halt eben guckt, was ist wirklich drin. Das wird jetzt dann wohl noch eine längere Geschichte sein und in den nächsten Tagen alles irgendwie so rauskommen.
Also schnell den Kühlschrank noch leer essen, wenn man noch
bevor man weiß, was drin ist.
Genau, bevor der EU-Kontrolleur vor der Tür steht und sagt, da war Pferd drin.
Genau. Vielleicht noch ein Service-Thema.
Ja.
Es gab ja Streiks jetzt heute massiv in Düsseldorf, in Köln, Bonn und
Hamburg.
In Hamburg, genau. Ich kann eine Warnung geben fürs Wochenende. Also falls uns Flugreisende hören, Verdi hat mitgeteilt, am Wochenende machen wir erstmal Pause und die Streiks gehen, wenn dann nächste Woche weiter. Wann genau, ist noch nicht klar.
Montagmorgen, wenn es so richtig knallt.
Könnte sein, aber es gibt ja auch viele, die in Urlaub fahren, samstags oder sonntags. Also
stimmt.
Genau,
die aber es gibt nirgendwo Ferien jetzt, ne? Ich glaube auch.
Doch.
Da
zum Beispiel
doch.
In Sachsen sind
Sachsen
Ferien,
hat noch Ferien.
Winterferien noch. Ja.
Ja, gut, dann vielleicht. Gut, die fliegen aber in der Regel nicht ab Köln.
Das stimmt.
Oder Hamburg. Aber wer weiß, auch das wird es gehen.
Ich habe mich übrigens schwer verschätzt, ein durchschnittliches Pferd wiegt 500 Kilo.
Oh, also dann sind wir nicht also bei 3 Millionen, sondern nur 1,5 Millionen, aber das ist trotzdem
immerhin
noch eine Menge Pferde.
Ja.
Viel Pferd,
ja.
Genau.
Viel Pferd.
Aber ein Shearhorse wiegt 980 Kilo.
Was?
Ein Shearhorse, 980, das ist so echt schwer.
Shetland Pony wirkt aber nur 180.
Ja,
du hast jetzt ganz so eine
Homepage gefunden,
dann wäre es doch sehr viel mehr.
Genau.
Na gut, man müsste jetzt noch rausfinden, welche Art von Pferd da verfüttert
wird. Das wird sicher alles in den nächsten Wochen.
Ja. Aber ich sag mal, da in Fertigprodukten ja so viel Fleisch dann zahlenmäßig gar nicht drin ist, sind das viele Päckchen und Dosen, würde ich mal sagen.
Stimmt,
also ja, da sind ja jetzt nicht irgendwie 1,5 Kilo Fleisch drin.
Und es war ja dann nicht nur Pferdefleisch, sondern beigemischt wahrscheinlich. Also insofern muss das schon recht flächendeckend stattgefunden haben. Ne? Ja.
Ein Gesprächsthema auf jeden Fall.
Ja.
Haben wir auch Nachrichten, die keine Nachrichten sind?
Ja, ich habe noch eine klassische No-News-Meldung mitgebracht. Und zwar Knut, der kleine Eisbär, steht jetzt im Museum, im Naturkundemuseum
also
in Berlin.
Also der alte Knut, der da in Berlin
gestorben war im Zoo.
Und sein Vater dann doch auch hinterher, oder nicht? War das nicht so?
Der Ziehvater, ja.
Der Ziehvater.
Schon vorher.
Vorher.
Vorher?
Wie furchtbar, erst der Ziehvater,
dann geht's schon los.
Wie gesprächswertig auch das
wieder ist. Genau.
Also der steht jetzt als Plastikfigur, mit echtem Fell von Knut da im Museum. Und,
also der ist quasi ausgestopft oder so ähnlich. Dann
ja, oder gegossen, wie auch immer präpariert, genau, und Fell von ihm dran. Wir haben überlegt, ob wir es als Meldung machen, gerade weil man merkt ja hier schon, ist immer irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Gespräch wert. Und wir haben gerne immer an der letzten Stelle bei den Wissensnachrichten so einen netten, bunten Rausschmeißer. Also hätte ganz gut reingepasst, aber die Kollegen haben gesagt, wir hatten, gerade freitags haben wir immer viele, ja, wirklich stichhaltige Meldungen, weil zum Beispiel diese Fachzeitschrift Science dann ihre neuen Themen schickt. Und da haben sie gesagt, da war so viel dabei, was eigentlich wichtiger war als diese bunte Sache. Und außerdem haben wir über den Tod von Knut auch gar nicht berichtet. Also ist das sozusagen unter den Tisch gefallen.
Lassen wir Knut. Hauptsache, er wurde nicht verfüttert und in irgendwelche Rindfleisch- oder Geflügelprodukte mit eingearbeitet.
Das wird zu wild.
Wenn wir das hier entdecken, wäre eine Meldung. Mhm. Anna Driftmeier, vielen Dank für die Nachrichten und die Nicht-Nachricht des Tages.
Sehr gerne.
Und wir machen weiter mit dem Plattenschrank von Frau Wulff und haben da den Perfect Rag gefunden von Claude Bolling. So, Claude, schieb mal das Klavier wieder zur Seite und wir reden hier weiter. Claude Bolling mit dem Perfect Rag. Christina Wulff ist bei uns, Psychotherapeutin. Wir reden über Stress und wir haben Levin auch bei uns. Und was würdest du denn machen mit so einem ganz stressfreien, ganz freien Tag, wenn du den hättest? Was würdest du dir da wünschen?
Ja, dass ich mal entspannen könnte und nicht immer früh nach Hause könnte. Nicht immer so lange warten müsste, dass ich dann nur noch 2 Stunden bis zum Abendessen hätte, so ist es nämlich jetzt.
Mhm.
1 Stunde davon gehe ich dann erstmal auch in mein Zimmer, weil ich erstmal auch nach der Schule Ruhe brauche. Naja, und dann ist nur noch 1 Stunde da am ganzen Tag.
Ist nicht viel.
Mm-mm.
Was würdest du denn machen, wenn du den ganzen Tag Zeit hättest?
Entspannen, nicht so viel anstrengen, mit Mutter spielen. Aufs Sofa legen.
Lesen.
Ja.
Fernsehen gucken.
Nicht Fernsehen.
Die Radio Wissen hören.
Ja. Also das mache ich fast nie, Fernsehen schauen.
Machst du denn schon was am Computer?
Ich weiß, wie er angeht.
Aber, ist ja schon mal gut.
Aber ich will da eigentlich nicht schauen.
Ja, doch, wir haben eine kleine Leidenschaft entdeckt, selbstgebaute Playmobil-Filmchen gucken im Internet. Da gibt es Leute, die machen sich ganz viel Mühe um 5-Minuten-Film.
Brauchst du einen machen?
Habt ihr schon so einen gemacht?
Nein, aber wir wollen einen machen. Und das ist ganz schwer, weil du bei jeder Bewegung, also die können ja nur so vor und dann musst du ein Foto machen. Bei jeder Bewegung ein Foto. Und das ist ziemlich schwer.
Ziemlich viel Arbeit.
Ziemlich viel Arbeit, ziemlich viel Zeit, um das zu machen, ja.
Den ganzen Tag um 5 Minuten oder so.
Wäre so ein Ferienprojekt mal.
Ja.
Das ist aber vielleicht eine ganz interessante Frage, diese gemeinsamen Projekte. Sie haben ja eben, Frau Wulff, so ganz viel erzählt von Faktoren, dass Eltern so Leistungsdruck auch mit in die Familie reinbringen. Gar nicht mal bösartig gemeint, sondern dass das so weitergegeben wird, dass das einfach ja, gesellschaftlich herangetragen wird, eine Rolle spielt. Das könnte ja, was wir jetzt so als anhand dieser Filmprojekte sozusagen gehört haben, könnte das so eine Möglichkeit sein, dass man sagt, wir nehmen uns so ein gemeinsames Projekt vor, ganz außerhalb des Sings. Das darf dann natürlich nicht innerhalb von einem halben Tag, muss jetzt ein Oscar-fähiger Film da rauskommen. Dann hätte man es wahrscheinlich konterkariert.
Ja, auf der einen Seite ist es Also ja, mit Einschränkungen. Einschränkungen, was den Entwicklungsstand angeht, weil wenn Sie einem Jugendlichen sagen, so, wir machen jetzt mal ein gemeinsames Projekt, dann wird er sagen, ja, das ist ja wunderbar. Ich gehe doch mal lieber mit meinen Freunden chillen.
Das sagt mein Sohn wahrscheinlich auch.
Also, ich meine, gut, trotzdem genießen die das natürlich auch manchmal. Das muss man jetzt auch gar nicht so, ne? Sie sind ja da dann auch sehr hin und her gerissen. Aber das ist natürlich entwicklungsabhängig. Zum anderen finde ich aber, wenn ich das mal so sagen darf, auch die Frage so typisch, weil eigentlich war der Ausgang der Frage oder das, was Levin gesagt hat, ja, so, ich möchte mal so einen Tag so nichts machen. Also so, er hat gesagt, so entspannen, auf der Couch liegen. Ja, und dann ist man direkt wieder mit dem Projekt am Start. Also das sind so genau die Sachen, die ich mal, also es ist immer wieder dieser Impuls da, doch irgendwas, irgendwas, was man dann hinterher in Worte, in irgendwas fassen kann. Und ich glaube, es geht genau um dieses gar nichts vorhaben. Auch kein Projekt, so nix. Und da können alle Familienmitglieder ruhig mal irgendwo rumbröseln. Also die müssen auch nicht ständig alles irgendwie zusammen machen. Wenn die dann Lust haben, dann gehen die schon dahin, wo der andere ist. Und ich glaube, manchmal ergeben sich dann eben Sachen. Aber ob man sich das so vornehmen sollte, dann passieren nämlich in Familien natürlich auch so Sachen, das ist vor einem halben Jahr besprochen. Die Eltern denken so, jetzt machen wir was ganz Tolles, weil das Kind fand das vor einem halben Jahr super. Das Kind hat sich in einem halben Jahr aber irgendwie um 20 Zentimeter gestreckt, jede Menge andere Interessen entwickelt. Und dann gibt es Stress, Streit, weil es dann plötzlich die Eltern denken so, wir machen jetzt was Tolles. Und das Kind sagt so, nee, lass mal. Also ich glaube wirklich, Zeit zu haben, in der eben nichts ist. Also ich erinnere mich an die Aussage von einem Kind ungefähr in Levins Alter, ich weiß es nicht, irgendwas auch so zwischen 8, 9, das gesagt hat, ich habe nur einen Tag in der Woche frei. Also das ist ein Erwachsenensatz. Ich habe nur einen Tag in der Woche frei. Oder ich muss auch am Wochenende arbeiten. Ja, und ich glaube, es geht echt darum, diese Zeit zu haben, in der nichts ist. Kein Programmpunkt. Kein angenehmer, kein unangenehmer, keiner. Darum geht es, glaube ich.
Klares Plädoyer. Wir nehmen uns jetzt auch 2 Minuten 29, wo gar nichts ist. Na, ein bisschen was ist doch. Frank Sinatra kommt mit Fly Me to the Moon.
So, wir haben noch eine Frage reingekriegt von einem Nutzer. Also er sagt, jetzt scheint ja allgemein vorausgesetzt zu werden, dass Kinder weniger oder seltener Stress haben sollten als Erwachsene. Und dem widerspricht er nicht. Aber warum, also sollte das eigentlich so sein? Was sind da unsere Vorstellungen? Und wann, das Leben eines Kindes sei ja genauso turbulent wie das eines Erwachsenen, wenn auch eben andere Dinge da passieren. Aber ab wann wäre es zu akzeptieren, dass so ein Stress kommt? Und wo sind die Unterschiede zwischen gestressten oder überforderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
Ich fange mal an der Stelle an. Also zum einen ist ein ganz faktisch so, dass Kinder noch nicht so gute Bewältigungsstrategien für Stress haben. Also ungefähr mit 15 oder 14, 15 sind Kinder, Jugendliche kognitiv so weit entwickelt, also was ihr Denkvermögen angeht, dass sie bestimmte, wie wir sagen, Bewältigungsstrategien auf einer Metaebene, also sowas wie, gut, ich habe jetzt Stress, aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten, also da merkt man schon, ne, das ist ein erwachsenes Denken, dazu in der Lage sind. Kinder, das wissen wir, denke ich, alle, erleben das, was sie erleben, sehr viel näher am Jetzt und sehr viel, ja, ohne jetzt gesondert darüber nachzudenken, sondern erleben, dass das Leben eben so ist. Und darin steckt dann schon ein Problem, denn wenn das Leben so ist, entwickle ich auch keine anderen Blickpunkte dafür, dass das Leben auch anders sein kann und entwickle auch keine positiven Bewältigungsstrategien für Stress. Stress kann ja auch als Herausforderung erlebt werden. Der ist ja nicht nur negativ. Sogar, ne? Genau, das kann ja auch als Herausforderung erlebt werden. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem nicht entgehen, und da sind wir beim nächsten Punkt, Stress wird dann als negativ erlebt, wenn ich das Gefühl habe, er bedroht mich und ich habe eigentlich keine Bewältigungsmöglichkeit. Also ich kann dem nicht entgehen, ich kann dem nichts entgegensetzen. Und Das ist natürlich in jüngerem Alter der Fall, weil die Bewältigungsmöglichkeiten noch nicht da sind und Kinder natürlich in einer gewissen ohnmächtigeren Situation sind. Also die können nicht sagen, okay Mama, du musst jetzt vielleicht arbeiten, aber heute geht das von mir aus gar nicht. Heute muss ich hier sitzen und lesen auf der Couch. Also das heißt, die haben nicht das Gefühl, dass sie daran irgendwas ändern können. Und das sind Faktoren, die sind nicht so günstig. Das ist das eine, was das Kind vom Erwachsenen unterscheidet. Und das andere ist, dass wir natürlich ein Konzept von Kindheit uns erarbeitet haben, ohne da jetzt soziologisch das ganze Ding aufrollen zu wollen. Aber es gab mal ein Konzept von Kindheit, was gesagt hat, Kinder brauchen einen gewissen Schutzraum, um sich entwickeln zu können. Und wenn Kinder genau das erfahren, ungebremst, ungemindert, was die Erwachsenen auch erfahren und erleben, sich mit denselben Dingen beschäftigen, dann sind wir so in mittelalterlichen Zuständen, wo die Kindheit noch nicht existiert hat, wo jeder, der irgendwann lesen oder beziehungsweise nicht lesen, sondern jeder, der irgendwann laufen und sprechen konnte, ein Erwachsener war und mit dem auch so umgegangen wurde. Und das sind Zustände, da muss ich ganz ehrlich sagen, also mir ist das Konzept der Kindheit als Schutzraum für Entwicklung lieb und teuer. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht unbedingt wieder dran geben. Und wenn wir sagen würden, Kinder können da dasselbe verpacken und erleben wie Erwachsene, wären wir an einem Punkt, wo es Kindheit zumindest für den Bereich nicht mehr gibt.
Das ist im Grunde ja auch schon fast wieder dieser Punkt, den Sie eben angesprochen haben, sich selber ein bisschen zurücknehmen als Erwachsener. Kinder einfach machen lassen, vielleicht so nach außen hin versuchen, ein breites Kreuz oder ein bisschen Abschirmung anzubieten und Gelassenheit. Das hatten Sie ganz am Anfang als ersten Tipp gesagt. Ja. Aber da kann man, glaube ich, gar nicht genug mitbringen.
Ich glaube schon. Also das ist ja eine altbekannte Tatsache, dass man alleine für den Job des Erziehenden schon jede Menge Gelassenheit braucht. Und zwar in allen Altersstufen. Und das ist natürlich auch sowas, wenn Kinder Eltern auch bei Fehlern oder bei Dingen, die einfach schief gelaufen sind, auch mal als gelassen erleben können und nicht sofort irgendwie die ganze Planung der nächsten 2 Wochen zusammenbricht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das alles gehört halt mit auch zu dem dazu, wie wachse ich auf mit dem Thema? Viel zu tun, viel Stress, viele Termine. Muss das alles immer so sein? Und wenn ich da auch mal, wenn was schief läuft, sagen kann, ja, Schmarrn ist jetzt in den Teich gegangen und jetzt passiert aber auch dann darüber hinaus nichts, dann erleben Kinder das eben auch als entspannt und als gelassen. Und wenn das immer das Drama ist, ja, dann lernen sie halt auch, dass das immer das Drama ist. Ja, also da, ja, Gelassenheit ist sicherlich gut.
Gibt es da andere Länder, andere Gesellschaften, die das besser machen? Also ist das ein typisch deutsches Problem, über das wir heute reden, oder?
Ja,
so ein westliches Problem.
Sicherlich ein Thema in den Leistungsgesellschaften. Mhm. Aber gut, wir wissen natürlich, dass in Gesellschaften, die nicht auf diesem Stand sind, viele Kinder auch arbeiten müssen. Also da gibt es gar keine Kindheit. Mhm. Da machen Kinder Erwachsenen Arbeit oder die Arbeit, die Erwachsene nicht machen wollen oder können, weil sie zu groß oder zu schwer oder zu sonst was sind. Die erfahren auch keine Kindheit. Also schon alleine dieses Kindheitskonzept ist sicherlich eins, das sich erst in entwickelten Gesellschaften, die auch über ein Bildungssystem verfügen, überhaupt durchsetzen konnte. Aber ich denke, es gibt vielleicht Gesellschaften, die sicherlich denen ein bisschen mehr im Blut liegt, nicht alles so ernst zu nehmen. Das gibt's, denke ich, schon.
Könnte man ja vielleicht lernen, gesellschaftlich.
Ja, gesellschaftlich ist ja auch nochmal ein Stichwort, was jemand schon früher geschrieben hat, nämlich Nini Basema hat geschrieben, dieses, wenn man jetzt Burnout sagt, dass es natürlich das Problem so ein bisschen auf das Individuum lenkt und sagt, der hat das Problem und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich ein Problem der Gesellschaft oder der Umstände, die dieses Individuum umgeben. Ne? Eigentlich sozusagen die Gesellschaft ist die Krankmachende und an die richtet sich eigentlich auch die Aufforderung, was zu ändern oder was anders zu machen.
Aber ganz pathetisch, wir alle sind ja die Gesellschaft, insofern können
wir alle sind die Gesellschaft, ja. Das ist natürlich eine Wechselwirkung. Ne?
Ich auch.
Du gehörst ja, du auch dazu, genau. Genau, wenn du chillst. Aber natürlich, wenn wir jetzt so Sachen machen, wie eben die Schulzeit verkürzen, dann gehen wir eben Richtung Stress für die Kinder.
Also im Moment sieht es zumindest mal so aus, melden die Kinder und Jugendlichen uns das auch zurück. Aber ich denke, auch das ist was, was jetzt bei einer generellen Schulzeitverkürzung nicht so sein muss. Also es gibt eben auch die Schulen, die sagen, naja, Schulzeit verkürzen ja, aber das ist auf der Alltagsebene nicht wirklich durchgedrungen. Also wir haben denselben Lernstoff, da ist nichts ausgemistet worden. Ja, also das ist keine allein selig machende Lösung, glaube ich.
Das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort, weil wir können auch keine selig machende Lösung jetzt präsentieren. Nee. Es gibt kein Rezept, mit dem man jetzt nach Hause gehen kann, außer natürlich Gelassenheit. Dafür haben Sie sehr stark plädiert und Freiräume und Zeiten, in denen man gar nichts tut und nicht mal gut gemeinte Projekte mit den eigenen Kindern. Christina Wulff war bei uns zu Gast in der Redaktionskonferenz. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Psychotherapeutin aus Köln in der Praxis zusammen mit Ihrer Kollegin
Frau Adrian.
Genau. Und bei uns auf der Seite findet man noch ein paar Informationen über Sie. www.deradiowissen.de. Da gibt es auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ansonsten haben hier mitgemischt Rachel Gessert aus der Online-Redaktion und Levin. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Erzählung. In der Technik saß Norman Wollmacher, Esther Körfken in der Redaktion. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.